Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Immer wieder zum Jahresbeginn sind in der Blauen Stunde Beiträge zum 27. Januar zu hören gewesen, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und das ist auch heute wieder der Fall. Besonders wichtig in einer Zeit, in der Krieg, Terror und Leid in Europa, in der Welt uns so nahe gekommen sind wie lange nicht. Die Erinnerung an die Opfer in der Vergangenheit ist eine notwendige Pflicht und Aufgabe für uns alle. Genauso wie die Wahrnehmung von Opfern heute. Und in diesem Sinne startet das Frauenmuseum Wiesbaden sein diesjähriges Programm. Margot und die anderen heißt die Ausstellung, die Ende des Monats eröffnet wird. Es geht um Zwangssterilisation und um die sogenannten Rheinlandkinder, ein ungeschriebenes Kapitel unserer Stadtgeschichte. Darüber wird unser Gast jetzt einiges erzählen, Valentine Goldmann. Hallo Valentine, schön, dass du da bist.
Hallo Jutta, schön, dass ich hier sein kann.
Valentine, die Ausstellung hatte einen langen Vorlauf. 5 Jahre waren das, glaube ich. Wie war denn die Idee zur Ausstellung? Wie fing das alles an?
Tatsächlich hat das Projekt vor 5 Jahren begonnen an einem ganz normalen Tag im Frauenmuseum und zu den regulären Öffnungszeiten kam dann eine junge Besucherin ins Haus, die mit uns sprechen wollte und die gesagt hat, sie hätte einige Dokumente und einige Nachrichten von einer Frau, um die sie sich kümmert, um eine ältere Dame. Und diese ältere Dame würde uns gerne diese Dokumente und vor allem die Nachricht überlassen. Die Dokumente, die wir dann bekommen haben, waren ein Zeugnisheft und ein Schulentlassungszeugnis und wir haben dann später noch einen Taufschein und ein weiteres Zeugnis erhalten. Und es war in diesen Dokumenten schon ersichtlich, dass in diesem Schulzeugnis von 1937 unglaublich viele Fehltage vermerkt waren. Die Nachricht, die wir dann bekommen haben von dieser Frau, war, sie sei als junges Mädchen fotografiert worden, ohne Angaben von Gründen. Und diese Fotografien seien dann im Museum ausgestellt worden, woraufhin sie dann zum Gespött der ganzen Klasse wurde. Außerdem hat sie uns übermittelt, dass sie niemals einen Beruf hat erlernen können und außerdem sei sie als Kind zwangssterilisiert worden. Das war alles, was wir hatten. Das hat natürlich unglaublich viele Fragen hinterlassen und wir wollten auch gerne mit ihr sprechen. Allerdings war sie schon zu krank, um noch ein Gespräch mit uns zu führen. Und ist dann auch im Jahre 2020 verstorben. Also es ist hat nie ein Treffen stattgefunden. So waren wir dann quasi mit diesen Dokumenten und der Nachricht. Das war alles, mit dem wir begonnen haben. Das hat natürlich unglaublich viele Fragen aufgeworfen. Warum waren so viele Fehltage in diesem Jahr 1937? Warum wurde dieses Kind fotografiert? Und vor allem, warum wurde dieses Foto im Museum ausgestellt? Und natürlich dann die ganz große Frage, warum wurde ein Kind zwangssterilisiert? Und daraufhin begann dann die 5-jährige Forschungsarbeit durch das Frauenmuseum.
Also das waren die Fragen. Und wann habt ihr das Thema gefunden?
Natürlich haben wir versucht, anhand dieser Fragen oder Antworten auf diese Fragen zu finden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man denn Antworten auf solche Fragen? Und tatsächlich war der erste Schritt daraufhin, dass wir in die Archive gegangen sind und haben versucht, in den Zeitungen aus Wiesbaden der 30er Jahre diesen Artikel zu finden, wo darüber berichtet wird, über eine wie auch immer geartete Ausstellung im Museum. Allerdings war das eine Sackgasse, wir sind da nicht weitergekommen, keine Antwort darauf gefunden, wir haben keine Artikel gefunden. Und so war dann eben, sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen und haben erstmal angefangen, generell zu recherchieren, zu lesen, uns zu informieren zum Thema Zwangssterilisation während des Nationalsozialismus.
Also es begann dann eine groß angelegte Recherche. Erzähl doch mal bitte die Schritte, die ihr gemacht habt genau in dieser Recherche. Wie seid ihr weitergekommen?
Also hier ist ganz federführend Kim Engels aus dem Frauenmuseum zu nennen, die wirklich sich auf diese Forschungsreise begeben hat und das wirklich zu einem Herzensprojekt gemacht hat. Also sie hat dann, nachdem sie sich eingelesen hat zum Thema, es gibt ja einschlägige Literatur, es gibt auch schon Forschung zu den Zwangssterilisationen, aber trotzdem ist, glaube ich, durch das Einlesen erstmal klar geworden, von welchen Dimensionen wir hier sprechen und wie das Ganze auch abgelaufen ist, wie der Ablauf war. nachdem dann irgendwann in der Fußnote in einem Buch von Rainer Pommerin ist dann Kim Engels gestoßen auf eine Formulierung, dass es auch in den 30er Jahren Sterilisierung von Kindern gab, die auf einen strengen geheimen Führerbefehl hin passiert sind. Da ist sie natürlich hängen geblieben, weil sie dachte, aha, da sind Kinder sterilisiert worden. Könnte das etwas zu tun haben mit der Nachricht, die wir von der Frau übermittelt bekommen haben? Dann war der nächste Schritt erstmal, sich an die Bundesarchive zu wenden. Das hatte den ganz einfachen Grund, dass die Bundesarchive sind sehr gut digitalisiert. Das heißt, man konnte auch eben von Wiesbaden aus Recherche betreiben. Da ist es allerdings so, dass ganz viele Akten einen Sperrvermerk haben. Das heißt, Kim Engels musste wirklich für jede einzelne Akte erstmal beantragen, dass sie da reingucken darf. Und hat sich dann darüber informiert, eben über die Abläufe der Sterilisation, über die Korrespondenzen auch auf höchster Ebene. Und dann war eben der nächste Schritt, sich wirklich konkret an andere Archive zu wenden, die zum Thema forschen, also die generell sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Da war dann zum Beispiel das Institut für Zeitgeschichte in München oder das Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt und bis hin zur Universität von Indiana, wo dann eben auch Korrespondenz gehalten wurde mit einer der Professorinnen, um sich weiter in dieses Thema einzulesen. Und so kam dann irgendwann der Stein ins Rollen, dass dann klar wurde, okay, es gab neben diesen ganzen großen Zwangssterilisationen, wir sprechen hier von schätzungsweise 400.000 Opfern, gab es aber eben auch noch eine andere Opfergruppe. Du hattest das vorhin schon angesprochen, die sogenannten Rheinlandkinder. Kinder, die illegal sterilisiert worden sind. Das heißt, jetzt war natürlich die Frage, gab es diese Kinder in Wiesbaden auch? Und da war natürlich der erste Ansprechpartner dann das Stadtarchiv, wo wir wirklich großartige Hilfe bekommen haben von Katharine Lukert, die uns in das Thema auch eingeführt hat. Und im Stadtarchiv konnten wir dann verschiedene Listen finden von Kindern, die festgehalten worden waren, sogenannte Rheinlandkinder. Vielleicht wäre es wichtig zu sagen, was Rheinlandkinder...
Ins Detail gehen wir nachher noch.
Ins Detail gehen wir nachher, genau. Auf jeden Fall konnten wir dann im Stadtarchiv diese Listen ausfindig machen, haben uns dann weitergewandt an Institute in Berlin, sind dann ans Hessische Hauptstaatsarchiv gegangen, weil da die ganzen Entschädigungsakten liegen, wo dann eben später Opfer versucht haben, eine Entschädigung zu beantragen. Die findet man im Hessischen Hauptstaatsarchiv, da haben wir unglaublich viel Material gefunden. Und das ist eben innerhalb von 5 Jahren passiert. Es wurden unglaublich viele Akten gewälzt. Teilweise findet man ja auch gar nichts in der Akte, teilweise findet man nur Informationen in der Fußnote. Ja, und so war das wirklich eine Sisyphus-Arbeit, diese ganzen Informationen zusammenzutragen. Und dann hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gebildet im Frauenmuseum, wo dann unter anderem Margret Hamm, das ist die ehemalige Geschäftsführerin vom Bund für Euthanasiegeschädigte und Zwangssterilisierte, daran teilgenommen haben. Dr. Rolf Haber, Historiker und Jurist aus Wiesbaden, wo dann sich klarer herausgestellt hat, okay, welche einzelnen Kapitel gibt es denn? Wie kann man denn einen Überblick verschaffen über die Situation generell, dann die Situation in Wiesbaden und ganz speziell die Rheinlandkinder?
Habt ihr denn irgendwann mal den Eindruck gehabt, ihr kommt nicht weiter?
Den Eindruck gab es oft. Und tatsächlich ist es dann so, wie, glaube ich, bei jeder Forschung, dass man dann einfach manchmal manche Wege erstmal ruhen lassen muss, wie zum Beispiel ganz am Anfang, als wir diesen Zeitungsartikel gesucht haben und dann andere Wege gehen muss. Und so, es ist wirklich über ganz, ganz kleine Informationen, die man dann auf dem Wege findet, öffnen sich dann manchmal andere Türen wieder. Also wir sind ganz oft nicht weitergekommen und hatten ganz oft das Gefühl, wir müssen verschiedene Fäden fallen lassen, die wir dann vielleicht auch Jahre später wieder aufgenommen haben, weil wir dann gemerkt haben, wir haben jetzt andere Informationen, jetzt verstehen wir den Faden besser.
Du hattest eben von den hunderttausenden Opfern gesprochen. Wer waren diese Opfer?
Man schätzt zwischen 300 und 400.000 Opfer. Das waren Menschen, man kann das, glaube ich, ganz einfach sagen, die den Nationalsozialisten nicht in ihr System gepasst haben, aus verschiedensten Gründen. Es war dann so, dass 1933, wirklich unmittelbar nach Machtergreifung der Nazis, sofort ein Gesetz verabschiedet wurde, nämlich das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, was dann 1934 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz hat quasi besagt, dass es 9 verschiedene Diagnosen gibt, nach denen Menschen sterilisiert werden sollen, weil sie aus nationalsozialistischer Sicht, ich sage das jetzt in ganz, ganz großen Anführungszeichen, ein minderwertiges Erbgut mitbringen. diese Menschen sollten sich aus der Nazi-Perspektive nicht fortpflanzen. Und so waren eben diese neuen Diagnosen, nachdem dann diese Menschen nach dem Gesetz sterilisiert werden sollten, waren beispielsweise angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, das sogenannte manisch-depressive zirkuläre Irresein, aber eben auch Diagnosen wie erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, Missbildung, es hat schon eine Hasenscharte ausgereicht, aber auch schwerer Alkoholismus. Also das waren verschiedene Diagnosen, nach denen die Menschen sterilisiert worden sind, wobei wirklich der allergrößte Anteil, weit über die Hälfte, wurde nach angeborenem Schwachsinn sterilisiert. Und hier ist es jetzt eben wichtig zu sagen, das ist ja ein ganz schwammiger Begriff, wer war das denn? Ja? Und unter diesem Begriff sind eben unglaublich viele Leute gefallen, die beispielsweise Sozialhilfe bezogen haben oder die keine guten Leistungen in der Schule erbracht haben. Da wurden Hilfsschüler und Schülerinnen sterilisiert. Da wurden Patientinnen in den Anstalten sterilisiert. Da wurden aber auch Leute, die nicht in das System gepasst haben, im Sinne von vielleicht auch politischer Ausrichtung, sterilisiert, denen dann Schwachsinn ja unterstellt wurde. Ja, ob das jetzt Kommunisten waren oder Sozialdemokraten, auch da wurde dann ganz oft angeborener Schwachsinn festgestellt.
Und irgendwann hattet ihr so viel Material, dass ihr gesagt habt, so, jetzt können wir mal über die Ausstellung nachdenken.
Genau, das ist ja immer ein schwieriger Prozess, wenn man Recherche betreibt oder wenn man forscht, wann ist der Punkt, an dem man sagt, jetzt ist genug. Jetzt müssen wir zum Ziel kommen, wir müssen das finalisieren. Tatsächlich ist die Forschung wahrscheinlich, ich würde sagen, an die Ausstellung ist jetzt ein vorläufiges Ende der Forschung, weil natürlich ist Forschung nie vorbei. Jetzt war natürlich der Gedenktag zum 27. Januar auch der Anlass, warum wir die Ausstellung jetzt am 28. Januar eröffnen, um eben auch diesen Opfern zu gedenken. Tatsächlich war es schwierig, ein Ende zu finden. Aber irgendwann mussten wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie visualisieren wir das Ganze jetzt? Weil natürlich ist es das eine, Forschung zu betreiben, unglaublich viel zu lesen. Und das andere ist, das in irgendeine Form zu bringen, sodass es dann auch für BesucherInnen lesbar, verständlich und aufnehmbar ist.
Wir reden gleich weiter über das Thema der Ausstellung nach einem kurzen Zwischenspiel. Wenig bekannt ist, dass es neben der von den Nazis so bezeichneten entarteten Kunst auch entartete Musik gegeben hat. Vor ein paar Jahren erinnerte ein Gedenkkonzert an die Musik verfemter, vertriebener oder ermordeter Komponisten. Es wurde veranstaltet von der Musikgruppe Die Toten Hosen gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Wir hören aus diesem Konzert ein Lied, das die Schriftstellerin Ilse Weber im KZ Theresienstadt für ihren Sohn geschrieben und vertont hat. Ein Schlaflied, Vigala. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Gast ist Valentine Goldmann. Sie stellt uns die kommenden Ausstellungen im Frauenmuseum vor. Margot und die anderen. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Valentine, welche Fälle von Zwangssterilisation hat es in Wiesbaden gegeben? Was war bekannt? Was haben die Recherchen erbracht?
In Wiesbaden gab es natürlich, so wie im ganzen Gebiet, Zwangssterilisation. Das heißt, es wurde auch in Wiesbaden natürlich nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sterilisiert. Wir konnten jetzt ausfindig machen, und es ist auch das erste Mal, dass das so präsentiert wird in der Ausstellung, die Täter feststellen, sowohl die Personen als auch die ausführenden Institutionen. Es war ja so, man muss sich das so vorstellen, es war ein ganz formloses Verfahren, nachdem da sterilisiert wurde. Es gab eine Anzeige durch die Ärzte, durch Angehörige, durch Vormünder, teilweise auch durch Nachbarn, die an das Gesundheitsamt eine Anzeige gestellt haben. Da ist jemand, der fällt unter eine dieser neuen Diagnosen. Dann hat eben das Gesundheitsamt hat dann einen Antrag gestellt an das Erbgesundheitsgericht, und vor diesem Erbgesundheitsgericht, da ist dann verhandelt worden. Das war einfach nur ein Richter, zwei Ärzte. Die Opfer, die Betroffenen mussten überhaupt nicht und sollten auch überhaupt nicht anwesend sein. Es war ein ganz einfaches, formloses Verfahren. Die Sitzungen waren nicht öffentlich. Alle Betroffenen hatten eine Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, es wurde relativ schnell durchgewunken. Das heißt, wir können jetzt benennen, wer waren denn die Gerichte und vor allem, wer waren auch die ausführenden Richter in Wiesbaden, die verurteilt haben. Wir können aber eben auch die Vollstrecker nennen. Ja? Welche Institutionen, welche Krankenhäuser in Wiesbaden haben zwangssterilisiert? Wer waren dann auch die leitenden Ärzte? Und ob das jetzt, viele Krankenhäuser bestehen ja noch heute natürlich, ob das jetzt der Paulinenstift ist oder damals die städtischen Krankenanstalten an der Schwalbacher Straße oder das Rotkreuzkrankenhaus oder natürlich auch der Eichberg. Da ist bekannt, wer da tätig war.
Wer waren denn die Opfer? Sprich doch mal über die Opfer bitte in Wiesbaden.
Natürlich ist es schwer zu sagen, wer waren die Opfer. Wir haben hier in Wiesbaden schätzungsweise 1000 dokumentierte Sterilisationen, die durchgeführt worden sind aufgrund des Gesetzes der Nazis. Wir haben aber eben auch eine ganz andere Gruppe noch von Opfern, nämlich die sogenannten Rheinlandkinder, denen ein ganz großer Teil der Ausstellung gewidmet ist. Das war quasi ein Sonderfall, da diese Kinder nicht nach dem Gesetz sterilisiert worden sind, sondern illegal sterilisiert worden. Es war ja so, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Franzosen stationiert waren im linksrheinischen Gebiet, im Rheinland, aber es wurden eben auch die Brückenköpfe besetzt. So eben auch der Brückenkopf in Mainz. Und der sollte besetzt werden mit einem Radius von 30 Kilometern, was natürlich Wiesbaden eingeschlossen hat. Und so waren dann die Franzosen ab 1918 auch in Wiesbaden stationiert. Und damals war es so, dass die Franzosen auch Soldaten aus den ehemaligen Kolonien mitgebracht haben. Man schätzt ungefähr ein Fünftel der Truppen, die dann kamen aus dem Senegal, aus Tunesien, aus Algerien und oder Vietnam. Und da sind natürlich dann auch in der Folge Kinder geboren worden von deutschen Müttern und eben Soldaten aus den ehemaligen französischen Kolonien. Und das sind die sogenannten Rheinlandkinder. Diese Rheinlandkinder waren nicht erst den Nazis ein Dorn im Auge, sondern es gab eine regelrechte Propagandakampagne nach der Stationierung, also nach 1918, gegen die sogenannte Schwarze Schmach. Die war auch wirklich von offiziellsten Stellen groß betrieben, groß finanziert. Es sind massenweise Publikationen erschienen, Theaterstücke, Filme, Münzprägungen, Karikaturen, also alles, was man sich vorstellen kann.
In Deutschland.
Genau, in Deutschland. Und das Ziel war quasi darzustellen oder Frankreich darzustellen als den ganz, ganz schlimmen Aggressor und Deutschland sollte als das arme, gedemütigte Opfer dargestellt werden, wo jetzt auch noch Kolonialtruppen stationiert sind. Ja, man empfand das als Umkehrung des Kolonialverhältnisses, man fühlte sich doppelt gedemütigt und so wurde eben eine Propagandakampagne ins Leben gerufen, die sich natürlich bereits vorherrschender Stereotype bedient hat, ja, rassistischer Stereotype, sexistischer Stereotype, wo dann auch Straftaten fingiert wurden, die es überhaupt nicht gab, über die dann berichtet wurde. Natürlich immer Straftaten der Kolonialsoldaten, Übergriffe auf deutsche Frauen, auf deutsche Kinder. Und dann wurde aber eben auch gesagt, dass diese Nachkommen, wir konnten ja auch nachweisen, wir konnten ein Aufgebot nachweisen, was bestellt wurde. Es gab auch Liebesbeziehungen, ja, wir haben mehrere Geschwisterkinder gefunden. Auch das spricht ja zumindest für eine gewisse Dauer der Beziehung. Aber diese Kinder, diese Nachkommen, die wurden dann irgendwann als ganz große Gefahr stilisiert. Und da sind wir jetzt wieder in der Nazi-Zeit, die gesagt haben, das geht gegen den in Anführungsstrichen arischen Volkskörper. Jetzt gab es schon vor der Machtergreifung der Nazis ein großes Interesse daran, irgendwie mit diesen Kindern zu verfahren. Es wurden schon in den 20er Jahren darum gebeten, doch bitte Listen ans Reichsministerium zu schicken, um zu gucken, wie viele Kinder sind denn das überhaupt.
Ja, und da spielt eine entscheidende Rolle Wolfgang Abel, Mitarbeiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Wer war dieser Mann, der 1934 schon einen Artikel geschrieben hat über die Bastarde am Rhein? So hieß das damals.
Genau. Tatsächlich ist Abel 1933, also ein Jahr vor Erscheinen des Artikels, nach Wiesbaden bestellt worden, weil er die in Wiesbaden lebenden Rheinlandkinder untersuchen sollte. Das heißt, er hat dann 1930 insgesamt 38 Kinder in Wiesbaden und Biebrich untersucht. Auch das untersucht sollte man mit einem ganz großen Fragezeichen versehen, weil Abel eben nach schnellster Zeit festgestellt hat, dass diese Kinder alle in einer schrecklichen körperlichen Verfassung sind und natürlich auch unterdurchschnittlich intelligent. Das war das Ergebnis seiner Studie, wenn man das Studie nennen mag. Dann hat er 1934 diesen Artikel in der Zeitschrift Neues Volk veröffentlicht und hat dann die Ergebnisse seiner Studie 1937 in einem Fachartikel veröffentlicht. Es war auch Wolfgang Abel, der die Kinder fotografiert hat. Und auch da sind wir natürlich sehr hellhörig geworden. Wir sind zum ersten Mal auf Abel gestoßen im Stadtarchiv Wiesbaden, auf den Namen, auf die Ankündigung, dass er nach Wiesbaden kommen soll zur Untersuchung. Und als wir dann gehört haben, die Kinder wurden fotografiert, das hat uns natürlich sofort erinnert an die Nachricht der Frau, die gesagt hat, ich wurde als Kind fotografiert und dieses Bild wurde ausgestellt. Jetzt ist es so, dass diese Wiesbaden-Studie, so haben wir das jetzt genannt, von Abel, eben nicht nur in Fachkreisen rezipiert wurde, sondern ja wirklich ein großes Echo hatte, aber auch diese Fotografien genutzt wurden. Diese Fotografien sind dann in den Wanderausstellungen des Deutschen Hygienemuseums mitgewandert. Es gab ja zwei große Komplexe. Das war einmal Volk und Rasse, die durch die großen Städte getourt ist, und einmal die kleinere Version Blut und Rasse für den ländlichen Bereich. Und so hat eben auch Volk und Rasse, die größere Version, 1936 in Wiesbaden gastiert. Das heißt, wir hatten jetzt diese Ausstellung gefunden, nach der wir ganz am Anfang gesucht hatten. Und tatsächlich war es so, dass wir so ziemlich als allerletztes Stück, bevor wir dann gesagt haben, jetzt steht die Ausstellung, haben wir diesen Artikel finden können über die Ausstellung, mit dem wir begonnen haben. Das heißt, diese eine Sackgasse, auf einmal ist es uns gelungen, doch 5 Jahre später diesen Artikel noch zu finden und da auch rauszufinden, es war keine Ausstellung im Museum, sondern die Ausstellung fand im damaligen Paulinenstößchen statt.
Also Forscherglück, das muss genau. Man dann auch haben. Du hast von der Zahl der Opfer gesprochen, das waren Mädchen und Jungen.
Richtig, genau. Sowohl bei den Kindern als auch bei den 400.000 Opfern waren das sowohl Frauen, Männer, Mädchen, Jungen. Sowohl als auch. Und auch relativ ausgeglichen. Und wir haben jetzt in den Forschungen das jüngste Kind, was wir gefunden haben, was dann aufgrund auch dieser Studie sterilisiert wurde, war 6 Jahre alt. Es ist ja so, dass schon vor diesem geheimen Führerbefehl, über den sind wir auch ganz am Anfang zufällig gestolpert, den gab es dann 1937. Ja, wir erinnern uns, dass auch dann die Fehltage so hoch waren in dem Zeugnis, was wir ganz am Anfang erhalten haben. Tatsächlich wurde aber schon vorher darüber diskutiert, was man jetzt mit diesen Kindern macht. Man wollte die unbedingt daran hindern, weitere Kinder zu bekommen oder sich fortzupflanzen. Und da gab es dann verschiedene Ideen durch Ausweisung ins Ausland. Das war aber ein Problem, weil die meisten hatten eine deutsche Staatsbürgerschaft über die Mutter. Und die andere Idee war von Anfang an die Sterilisation. Und da war jetzt eben die Frage, wie macht man das? Schafft man ein neues Gesetz? Aber auf welcher Grundlage? Man hatte keine Grundlage dafür. Dann wurde damals auch schon ganz öffentlich, oder nicht öffentlich, sondern wir haben jetzt in den Akten dann auch gefunden, wirklich offiziellen Schriftverkehr, wo darüber diskutiert würde, ob man das nicht vielleicht illegal machen könnte. Das heißt, man war sich des Unrechts schon bewusst, aber man wollte das unbedingt machen. Es wurde dann auch sehr bedauert, dass Deutschland ja noch nicht dazu fähig sei, einfach Gesetzesbrüche zu begehen, wie das ja in Großbritannien ganz einfach gewesen wäre. In Deutschland wäre das noch nicht so weit. Man müsse aufpassen und ob man nicht vielleicht einen Weg finden könnte, dass man eine Notwendigkeit konstruiert. Es war notwendig, die Kinder zu sterilisieren und die Mütter quasi dann auch, Zitat, das geschickt herbeiführt, dass die Mütter einwilligen zur Sterilisation. Das wurde schon früh diskutiert.
Ja, da hatte man ja seine Methoden.
Genau. Es kam dann aber erst 2 Jahre später dazu, weil diese Kinder waren Adolf Hitler ganz persönlich ein Dorn im Auge. Das heißt, er hat dann irgendwann einen mündlichen Befehl erlassen. Es war ein streng geheimer Befehl, dass das sofort geschehen soll. Das war 1937, wo er gesagt hat, diese Kinder müssen sofort geheim und illegal zwangssterilisiert werden. Und so wurden dann eben verschiedene Kommissionen gegründet. Es wurde eine ganze Sonderkommission der Gestapo in Berlin gegründet und eben dann Kommissionen im Rheinland. So saß die Kommission 1, saß in Wiesbaden. Und diese Kommissionen, die sind dann durch das Gebiet gereist und haben diese Kinder gesucht und dafür gesorgt, dass die zwangssterilisiert wurden.
Und das ging dann bis Kriegsende?
Genau, also es ging vor allem im Jahr 1937, 1938. Es sollte ja geschehen, bevor diese Kinder in ein fortpflanzungsfähiges Alter kommen. Das heißt, die Frage hatte sich dann vor allem gestellt, als die ersten Kinder dann 13, 14, 15, 16 waren. Dann wurde es auf einmal noch dringender. Wie gesagt, es war in den 20er Jahren schon Thema. Und dann sollte das sehr schnell vonstatten gehen. Also es passierte in den Jahren 1937, 1938. Und es wurde ein unglaublicher Druck auf die meistens Mütter ausgeübt. Es lief nämlich nicht nach dem normalen Verfahren. Es war eben nicht so, dass dann das Gesundheitsamt benachrichtigt wurde und dann das Erbgesundheitsgericht, sondern die Kinder wurden meistens einbestellt, wurden dann in irgendeinen Wagen verfrachtet, wussten nicht, wie ihnen geschieht. Die Mütter wurden gezwungen, Papiere zu unterschreiben. Da wurde dann gesagt, wenn sie ihr Kind jetzt nicht zwangssterilisieren lassen, dann sehen sie das nie wieder. Und so haben dann die vollkommen überrumpelten Mütter diese Zettel unterschrieben, haben ihre Kinder dann auch nicht mehr gesehen, weil die wurden sofort von diesem Wagen, der vor dem Gesundheitsamt stand, ins Krankenhaus gebracht und dann zwangssterilisiert, ohne zu wissen, warum.
Nach dem Krieg. Du hast vorhin schon angedeutet, das Stichwort Opferentschädigungen. Was ist darüber bekannt?
Tatsächlich ist das, was darüber bekannt ist, relativ traurig. Es ist ja so, dass, also tatsächlich wurde direkt nach dem Krieg wurde das Gesetz nicht aufgehoben, auch durch die Alliierten nicht. Es wurde dann in den 40er und auch in den 50er Jahren erneut darüber diskutiert, ob das Gesetz nicht eigentlich gar nicht so schlecht war. Ja, es wurde erneut darüber gesprochen, ob man nicht an bestimmten Personengruppen vielleicht doch wieder Sterilisationen durchführen sollten.
Zum Beispiel nach dem Krieg?
Nach dem Krieg.
Sag das nochmal. Man hat darüber geredet, ob das Gesetz gar nicht so schlecht war.
Richtig.
Nach dem Krieg.
Nach dem Krieg. Es wurde dann durchaus noch in den Nürnberger Juristenprozessen als vernünftigerweise diskutierbar bezeichnet. Es gab in den 50er Jahren Avancen, ob man nicht darüber nachdenken sollte, Zitat, verwahrloste Jugendliche zu sterilisieren. Es gab erneute Gesetzesentwürfe. Das Problem war ja, dass viele der Verantwortlichen von damals auch später noch verantwortlich waren. Und so war eben dann auch der Referent im Bundesjustizministerium, der war dann auch schon während der Nazizeit zuständig für die Zwangssterilisation und für die Erbgesundheitsgerichte. Das heißt, es gab da eine gewisse Kontinuität. Es wurde ja dann in den 50er Jahren das Bundesentschädigungsgesetz verabschiedet, nachdem Opfer von nationalsozialistischer Verfolgung Entschädigungen beantragen konnten. Da wurden aber die Zwangssterilisierten bewusst ausgeschlossen. Die wurden nicht vergessen, sondern die wurden ausgeschlossen. Es gab damals dann selbst in den 60er Jahren auch noch in der Rede von Franz Josef Strauß, ja, der dann gesagt hat, das wäre eine viel zu große finanzielle Belastung, wenn man das machen würde. Und man solle doch bitte bedenken, dass ein Großteil des Geldes würde dann ja an Schwachsinnige, Alkoholiker und Geisteskranke ausgezahlt werden.
Und das erfahren wir alles in der Ausstellung?
Das erfahren wir in der Ausstellung, ja. Und wir erfahren eben auch über den wirklich stiefmütterlichen Umgang mit den Opfern, die bis zum heutigen Tage immer noch nicht gleichgesetzt sind mit anderen NS-Opfern.
Das muss man auch nochmal wiederholen. Es ist bis heute nichts geschehen.
Es sind Kleinigkeiten geschehen. Es gibt seit den 80er Jahren die Möglichkeit, kleine Entschädigungen zu beantragen. Es gab die Möglichkeit, eine Einmalzahlung von 5.000 D-Mark, was ja lächerlich ist. Man musste dann aber auch unterschreiben, dass man von jeglichen anderen Forderungen zurücktritt ab dem Punkt. Man konnte eine minimale Beihilfe beantragen, aber alles nicht nach dem Bundesentschädigungsgesetz, sondern nach einem ganz anderen Gesetz. Und bis heute sind die Opfer werden nicht als NS-Opfer angesehen. Auch deshalb, weil das Gesetz bis zum Jahre 2007, auch das muss man sich mal nochmal zu Gemüte führen, wurde argumentiert, es gab ja Sterilisationsgesetze auch in anderen demokratischen Staaten wie in den USA, Schweden, Dänemark, Norwegen und deshalb sei ja kein NS-Unrecht gewesen. Und erst 2007 hat der Bundestag das Gesetz geächtet.
Wie wir also gehört haben, geht es um ein schweres Thema, zu dem sicher viele Ausstellungsbesucher weitere Informationen wünschen. Was bietet ihr an?
Zur Ausstellung, also neben der Ausstellung an sich, die ja schon unglaublich viele Informationen bereithält, wird eine sehr umfangreiche Publikation erscheinen, wo die ganzen Themen nochmal vertieft werden. Es gibt natürlich auch ein großes Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen zu dem Thema der Opferentschädigung, zu dem Thema der Täter in Wiesbaden, zu den Rheinlandkindern selbst. Es wird auch Spezialführungen zu einzelnen Themen in den Ausstellungen geben.
Also wer etwas erfahren möchte, der kommt da voll auf seine Kosten. Es ist auf jeden Fall sehr materialreich. Zum Gedenktag am 27. Januar gibt es wie immer in Wiesbaden eine ganze Reihe von Veranstaltungen der städtischen Kulturinstitutionen mit Kooperationspartnern, wie etwa im Caligari, einen Spielfilm über den jüdischen Boxer Harry Haft, der Auschwitz überlebte, weil er gut kämpfen konnte. Im Literaturhaus stellt der Soziologe Dirk Kessler sein Buch Lügen und Charme vor. Es handelt sich um seine Familiengeschichte, in der er berichtet, dass er im Lebensbornheim Taunus in Wiesbaden zur Welt kam. Das war das Entbindungsheim der SS, von der SS geführt. In der zentralen Gedenkveranstaltung der Landeshauptstadt wird die Historikerin Io Josefine Geib über den Umgang der Stadt mit Displaced Persons in Wiesbaden referieren, also mit ehemaligen Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Überlebenden. Das ausführliche Programm Erinnern an die Opfer findet man auf der Homepage der Stadt. Und wir hören Musik aus dem Konzert Entartete Musik. Seht ihr den Flieger dort aus der Kinderoper Brundibar, die von Hans Graser für den Kinderchor im KZ Theresienstadt komponiert wurde. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Valentine Goldmann vom Frauenmuseum Wiesbaden. Die Ausstellung Margot und die anderen ist bei weitem nicht die einzige, die das Frauenmuseum seinen Besucherinnen und Besuchern bietet. Es gibt nämlich noch zwei andere. Und die Kuratorin wird sogleich erläutern, worum es geht. Es ist nämlich Valentine Goldmann. Um welche Künstlerinnen handelt es sich und wo liegt die Verbindung zu Margot und den anderen?
Natürlich hatte sich für uns die Frage gestellt, was zeigen wir denn noch? Weil Margot und die anderen ja eine sehr starke Ausstellung ist, eine sehr emotionale Ausstellung, und sich die Frage gestellt hat, wie betten wir das jetzt ein ins Haus? Und dann haben wir ein Ausstellungsprojekt ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, es ist ja unser 40. Jubiläumsjahr und zu Beginn dieses Jahres wollen wir einen Blick werfen auf Geschichte und Geschichten im Allgemeinen. Jetzt hatte sich die Frage gestellt, was ist denn überhaupt Geschichte? Was ist denn Geschichtsschreibung? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Geschichtenerzählungen? Wir haben jetzt ja mit Margot quasi nicht nur große Geschichte geschrieben, sondern auch Stadtgeschichte, Lokalgeschichte, aber eben auch biografische Geschichte der einzelnen Kinder. Und jetzt wollten wir noch andere Blicke auf Geschichte werfen und zeigen da einmal Munira al-Sol. Munira al-Sol wird dieses Jahr auf der Venedig-Biennale den libanesischen Pavillon bespielen. Wir haben jetzt das Glück, dass sie vorher noch bei uns im Frauenmuseum ist. Und Munira al-Sol arbeitet ganz viel mit weiblicher Geschichtsschreibung. Und wir gehen da bestimmt gleich nochmal genauer drauf ein.
Ich wollte das nur nochmal klarstellen, die Klammer, weil es mag ja erstmal verwirrend sein, dieses Thema der Zwangssterilisierung und dann die Künstlerinnen, die Exponate der Künstlerinnen aus Libanon und Sambia. Aber das ist die Klammer, ja, Geschichtsschreibung und Geschichtenerzählungen.
Genau, dass wir uns Geschichte aus ganz, ganz verschiedenen Perspektiven ansehen. Man muss die Ausstellungen auch alle als eigenständige Ausstellung begreifen. Es sind quasi drei eigenständige Ausstellungen, die aber trotzdem alle aus einer ganz anderen Perspektive einen Blick werfen auf Geschichte und Geschichten.
Und auf die Opfer.
In dem weitesten Sinne auch. Wir haben natürlich jetzt bei Margot und die anderen die Opfer der Zwangssterilisation. Ich würde das Ganze ein bisschen abstrakter sehen wollen bei Munira al-Sol und bei Gladys Calicini. Das ist die andere Position, die wir zeigen, einer ganz jungen Position aus Sambia, die sich eher damit beschäftigen, was ist denn Geschichtsschreibung überhaupt? Wer wird denn gehört? Wer wird denn nicht gehört? Wer wird ausgeklammert? Ich würde da, glaube ich, nicht von Opfern sprechen wollen, sondern von ungehörten Stimmen, ungehörten Perspektiven.
Die erste Künstlerin ist die Libanesin Munira al-Sol. Du hast gerade angefangen, sie vorzustellen, als ich dich unterbrochen habe. Also bitte sag noch was du sagen möchtest, wer sie ist.
Genau, Munira al-Soll wurde 1978 im Libanon geboren. Und das war die Zeit des Bürgerkriegs im Libanon, der 1975 begann. Das heißt, auch ihre Kindheit war von Kriegserfahrungen geprägt. Sie ist dann irgendwann zu Verwandten mütterlicherseits nach Syrien geflohen. Viele Jahrzehnte später sind dann ja viele Syrer in den Libanon geflohen. Das heißt, es gibt da sehr enge Geschichte, sehr verbundene Geschichte. Und diese Erfahrungen prägen Munira al-Soll bis heute. Sie lebt mittlerweile in den Niederlanden. Und hat es sich zur Herzensangelegenheit gemacht, wirklich über lange Zeiträume, wirklich sehr lange Zeiträume mit Personen zu arbeiten, die vertrieben worden sind, die flüchten mussten. Zunächst mit Geflüchteten aus Syrien, aus Libanon, aber mittlerweile auch aus vielen anderen Teilen der Welt, mit denen sie Projekte gemacht hat und dann künstlerische Arbeiten entwickelt hat. Und uns war eben ganz wichtig oder uns hat sehr gut gefallen, eben genau dieses aufrichtige Interesse, dieses langfristige Interesse an Geschichten, viele weibliche Perspektiven, die über einen langen Zeitraum miteinander arbeiten, um sich wirklich kennenzulernen und auch nochmal andere Geschichten niederzuschreiben, die vielleicht sonst in der großen Geschichtsschreibung auch gerne verloren gehen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt Perspektiven von Geflüchteten, die ja sonst auch in Statistiken verschwinden oder in kurzen Berichterstattungen als die Geflüchteten einfach nur dargestellt werden. Und wir haben mit Munira al-Soll wirklich jemand, der sich, wo man das Gefühl hat, sie nimmt sich jedem einzelnen Schicksal an, das ihr auf ihrem künstlerischen Weg begegnet ist.
Und wie ist das in ihrer Kunst zu sehen?
Wir haben ganz verschiedene Sachen. Wir haben verschiedene Zeichnungskomplexe. Es gibt eine ganz bekannte Serie, I Strongly Believe in Our Right to be Frivolous. Eine Zeichenserie, die sie seit 2012, die auch schon vor einigen Jahren auf der Documenta zu sehen war, die aber bis heute weitergeht, wo Munira al-Soll mit Geflüchteten zunächst in Beirut gesprochen hat, in der Nähe ihres Studios, und sich wirklich ganz verschiedene Perspektiven des Krieges angehört hat und dann diese Personen gezeichnet hat, und zwar so, wie die Person sich das gewünscht hat, in welchem Stil. Und dann werden eben einzelne Notizen, Anekdoten, Geschichten, es geht auch nicht immer nur um die schlimmen Kriegserfahrungen, sondern teilweise werden auch Witze erzählt und die werden dann zu den Zeichnungen dazu notiert. Das heißt, ein unglaublich großer Zeichenkomplex von diesen Personen, mit denen sie gesprochen hat. Sie arbeitet ganz viel mit Textilien, mit Stickereien. Das heißt, wir haben auch zwei große Textilarbeiten von Munira al-Soll, wo sie mit Frauen in Sri Lanka der Bedeutung der Liebe nachgegangen ist. Eine andere Serie, wo sie wirklich nochmal über die Zeit des arabischen Frühlings nachgedacht hat und welche Rollen Frauen dabei gespielt haben, die ja eine ganz, ganz große, maßgebliche Rolle gespielt haben in den Protesten. Und wir haben auch Videoarbeiten, die sich auch nochmal mit ihrer eigenen Familiengeschichte, die eben, hat syrische und libanesische, also ihre Eltern kommen aus Syrien und aus dem Libanon. Das heißt, sie hat ganz unterschiedliche Familiengeschichten und Perspektiven erlebt und hat daraus dann auch Videoarbeiten entwickelt, die wir auch zeigen werden in der Ausstellung.
Also eine große Vielfalt, wie ich das so von dir höre. Gibt es ein Überthema, kann man das sagen, ein Thema, unter das sie alles subsumiert in ihrer Kunst? Könnte man das sagen, ein Überthema?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich schwierig, ein Überthema zu finden. Ich würde sie als Geschichtensammlerin und Geschichtenerzählerin beschreiben, wenn ich es ganz kurz fassen müsste, weil sie wirklich akribisch Geschichte und Geschichten sammelt und dann das unglaublich schön erzählen kann.
Gibt es da Gemeinsamkeiten in diesen Geschichten? Weil du hast erzählt, dass sie sich mit Frauen in verschiedenen Weltgegenden befasst hat. Gibt es da eine Klammer oder ist das alles unterschiedlich, was wir zu sehen bekommen und was sie gehört hat?
Ich glaube, das ist so wie bei Geschichte generell ist. Jede Geschichte ist ganz individuell und trotzdem gehört sie natürlich zu einem größeren Ganzen. Sprich, wenn wir uns die Serie angucken, die sie 2012 gestartet hat, dann sehen wir da natürlich auch vielleicht ähnliche Fluchterfahrungen oder ähnliche Kriegserfahrungen, aber trotzdem ganz, ganz andere Perspektiven und ganz andere Umgänge damit. Das heißt, sicherlich haben viele der Personen ähnliche Erfahrungen gemacht, teilweise aber auch ganz andere. Ich glaube, dass man das nicht so generalisieren kann, aber wir werden trotzdem Also es bleibt einfach dabei, das ist sehr individuell, aber ein großer Blick in einer Geschichte, in der wir ja alle leben. Ja? Das heißt, sie hält quasi die Geschichte von heute fest, während wir mit Margot in die Vergangenheit blicken, schaut Munira al-Sol auch auf das Hier und Jetzt und eben auch die Frage, was bedeutet es denn überhaupt, hier und jetzt zu leben und welche Verantwortung haben wir dafür?
Und wieder Musik. Unter Berufsverboten und Schikanen hatten im Nationalsozialismus auch etliche Komponistinnen zu leiden. Ursula Memlock hätte gern Musik studieren wollen, aber in Deutschland war das nicht möglich. Sie war Jüdin. Erst in der Emigration in New York absolvierte sie ihre musikalische Ausbildung und wurde eine bedeutende Komponistin zeitgenössischer Musik. Hören Sie aus Ihrem Oboe-Concerto das erste Stück Spirited. Die dritte Ausstellung im Frauenmuseum zeigt Werke von Gladys Kalicini aus Sambia. Ihr Thema ist das Sichtbarmachen der Frauen im kolonialen Widerstand. Valentine, bitte stell uns die Künstlerin vor.
Genau, Gladys Kalicini ist noch eine ganz junge Position, 1989 geboren. Und sie ist nicht nur Künstlerin, sondern mittlerweile hat sie ihren Doktor, aber sie war eben lange auch Doktorandin und Forscherin, die sich beschäftigt, du hast es ja schon gesagt, eher mit der Abwesenheit von Frauen in der Geschichte Sambias und Simbabwes. Weil es gibt natürlich, also Sambia und Simbabwe als ehemalig Nord- und Südrhodesien, als britische Kolonie, gibt es natürlich Geschichtsschreibung. Und ihr ist relativ früh aufgefallen, dass Frauen da eigentlich keine Rolle spielen. Obwohl es viele Frauen gab, die sich aktiv an den Widerstandskämpfen gegen die Kolonialmacht beteiligt haben. Und so hat sie dann eben angefangen, Anfang der 2010er Jahre sich mit dem Thema zu beschäftigen, wer sind denn diese Frauen und wo finde ich die? Und ist dann in die nationalen Archive gegangen in Sambia und Simbabwe, ist in die Archive der politischen Parteien gegangen, die sich dann damals gegründet haben, eben als Widerstand gegen die britische Kolonialmacht und hat dort angefangen, erstmal nach Fotografien zu suchen, um zu gucken, gab es da Frauen? Und sie hat natürlich unglaublich viele Frauen gefunden und hat dann weitergesucht nach Zeitungsartikeln, nach kurzen Berichten, hatte dann die Möglichkeit, einige der damaligen Widerstandskämpferinnen tatsächlich auch noch zu treffen. Die meisten waren bereits verstorben, konnte entsprechend auch noch persönliche Gespräche führen, konnte Gespräche führen mit Nachfahren der Widerstandskämpferinnen, aber eben auch Gespräche führen mit ihrer eigenen Familie. Ja, wie war denn das damals? Wer hat die Proteste organisiert? Welche Rolle haben Frauen gespielt? Und sie hat unglaublich viele Frauen gefunden und hat das dann künstlerisch verarbeitet, indem sie diesen Frauen ein wirkliches Denkmal gesetzt hat und das Denkmal wird auch im Frauenmuseum zu sehen sein. Und zwar ist das eine ganz wunderbare Arbeit. Sie hat ganz filigrane Schaukeln gebaut. Auf diesen Schaukeln sind dann einzelne Namen zu finden von diesen Widerstandskämpferinnen. Und es ist tatsächlich so, wenn man durch den Raum geht, dann schaukeln diese Schaukeln immer leicht mit bei jedem Schritt. Je mehr Leute im Raum sind, desto mehr schaukeln sie natürlich. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Sinnbild für auch Gedenkkultur, weil Gedenken und Erinnerung ist nie starr. Das ist immer im Fluss und genauso sind eben auch diese Denkmäler ständig in Bewegung. Und je mehr Leute damit interagieren, also man darf sich nicht darauf setzen, um Gottes Willen, aber man darf sie sich ansehen, aber desto mehr Leute sich in diesem Raum befinden, desto mehr schwingen die Schaukeln auch mit. Und auf den Schaukeln sind dann zig in wirklich stundenlanger Arbeit gefaltete Krepprosen zu finden aus Krepppapier. Die gleichzeitig, ja, dieser Prozess ist ja unglaublich meditativ, ja, ein unglaublich langsames Gedenken. Und gleichzeitig sind diese Blumen, die leben nicht, ja. Es ist also auch ein Sinnbild für Vergänglichkeit. Das heißt, wir haben dieses ganz wunderbare Denkmal von Gladys und zeigen aber eben auch noch zwei weitere Arbeiten, unter anderem auch eine große Videoarbeit, wo sie sich auch beschäftigt mit dem Zusammenhang von Geschichte und Trauer. Trauerarbeit, Gedenkarbeit, Erinnerung. Ja, Geschichte ist ja etwas, was rückwärts gewandt ist. Wir gucken mit der Geschichte erstmal zurück und erinnern ist ja etwas, was wir ins Hier und Heute tragen.
Von wann sind die Exponate, die sie gesammelt hat?
Die Exponate, die wir zeigen?
Beziehungsweise genau, die Erzählungen, also die sie gesammelt hat.
Also sie hat 2014 angefangen, in den Archiven zu recherchieren Und die Arbeiten, die wir jetzt zeigen, die sie umgesetzt hat, die sind alle relativ frisch von 2020 aufwärts.
Mit ihrer Kunst will Gladys Carlicini Trauerräume schaffen. So habe ich es gelesen. Was meint sie denn damit?
Ich glaube, dass für Gladys Carlicini eben Trauer und Erinnerung und Gedenken ganz, ganz eng miteinander zusammenhängen. Von daher kann man statt von Trauerräumen, was ja irgendwie sehr traurig klingt, kann man sicherlich auch von Erinnerungsräumen oder Gedenkräumen sprechen. So eben die Schaukelinstallation oder auch die Videoarbeit, die wirklich in einem kleinen Kabinett ist, sodass man von Videos umgeben ist und damit ein kleiner Raum geschaffen wird. Und Trauer ist ja etwas, was uns Menschen alle verbindet. Trauerrituale, Trauerpraktiken oder Trauerarbeit, die sieht überall anders aus. Aber das Gefühl an sich verbindet uns ja erstmal. Und Trauerarbeit hat ja auch unglaublich viel mit Erinnerung zu tun. Man versucht, etwas zu verarbeiten. Man erinnert, gedenkt an etwas, an jemanden. Und für sie hat sich ganz viel eben auch mit Bestattungsritualen in Sambia auseinandergesetzt, weil für sie auch die ganze Forschungsarbeit auch ein bisschen sie das mit dem Tod gleichsetzt. In dem Moment, wo man sich nicht um etwas kümmert, wo man nicht in die Archive geht, wo man nicht forscht, wo man nicht aktiv Geschichtsschreibung betreibt, da sterben Erinnerungen. Und genauso verfallen sie auch, so wie ein Körper ja auch verfallen würde, wird er irgendwann immer unkenntlicher. Und je länger man sich nicht mit den Dingen in den Archiven beschäftigt, irgendwann weiß keiner mehr, was das zu bedeuten hat. Und so könnte man vielleicht von Trauer- und Erinnerungsräumen sprechen.
So, wir haben verstanden, es wird eine sehr reiche Ausstellung zu sehen sein. Und zwar, sag's nochmal wann?
Wir eröffnen am 28. Januar um 12 Uhr.
Und zur Eröffnung wird auch Munira Alsol kommen.
Richtig.
Die Ausstellungseröffnung ist zugleich Start ins Jubiläumsjahr des Frauenmuseums Wiesbaden. 40 Jahre Donnerwetter. Natürlich ist es unmöglich, selbst in gebotener Kürze an dieser Stelle annähernd auch nur einige Highlights aus 40 Jahren zu benennen. Aber du könntest uns etwas von den Anfängen sagen. Wie ging's los vor 40 Jahren?
Tatsächlich hat sich das Frauenmuseum gegründet, eigentlich mit dem Ansinnen, nur eine einzige Ausstellung zu machen. Die Ausstellung damals hieß Leben in Bewegung, wurde vor 40 Jahren eröffnet und hat quasi den Alltag und die Geschichten von Frauen von 1850 bis heute nachempfunden. Also eigentlich ist es auch spannend, dass damals dann Geschichtserzählungen, Geschichten erzählt wurden und wir jetzt 40 Jahre später eigentlich ein ganz ähnliches Thema auf eine ganz andere Art und Weise behandeln. Es hat sich dann damals relativ schnell herausgestellt, dass es noch unglaublich viele andere Geschichten zu entdecken gibt. Und so wurde aus der ursprünglich einen Ausstellung, wurden viele hunderte Ausstellungen in den letzten 40 Jahren. Und ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten 40 Jahren noch unglaublich viele Geschichten zu erzählen sein werden.
Gefeiert wird etwas später im Jahr, im September.
Wir sind da jetzt in der Vorbereitung auch des Jubiläums. Es wird eine große Jubiläumsausstellung geben, wo dann eben auch nochmal all diese Stationen im Kleinen, im Frauenmuseum, als auch im Großen, im ganzen Bundesgebiet nochmal nachvollzogen werden. Natürlich auch die Highlights der letzten 40 Jahre. Neben den großen Feierlichkeiten im September und der Jubiläumsschau wird es natürlich auch eine künstlerische Position geben, über die ich leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen kann.
Wir gehen davon aus, dass es sich um eine schöne Überraschung handelt.
Genau, es wird eine wunderschöne Überraschung. Also wir freuen uns unglaublich darauf. Wir haben wirklich ein fantastisches Kollektiv gewinnen können. Und es ist uns wirklich eine große Ehre, dass wir dann im September diese Ausstellung mit Ihnen eröffnen.
Wir drücken die Daumen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier nochmal das wichtige Datum. Sonntag, 28. Januar um 12 Uhr Ausstellungseröffnung. Und das Programm der Stadt Wiesbaden, Erinnern an die Opfer anlässlich des Gedenktags am 27. Januar, ist im Internet zu finden auf der Wiesbaden-Seite bei Kulturveranstaltungen. Und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Valentine Goldmann.
Vielen Dank.
Das Gespräch können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song der Comedian Harmonists, ebenfalls gespielt auf dem Konzert Entartete Musik. Ich muss heute singen.